Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Ach ja, wir versuchen es, die Wahrscheinlichkeiten zu minimieren. Wir putzen die Zähne, wir schnallen uns an im Auto, wir hören auf zu rauchen, achten auf unsere Ernährung, machen Sport. Vielleicht tragen wir sogar einen Helm auf dem Fahrrad. Das Ziel ist ja irgendwie klar. Kontrolle über unser Leben haben, Gefahren minimieren. Klappt ja auch ganz gut. Ne? Wir Menschen werden immer älter, sind immer gesünder, fitter, leistungsfähiger. Aber manchmal, dann kommt doch das Schicksal um die Ecke oder was auch immer. Ein SUV mit überhöhter Geschwindigkeit, eine Krankheit, ein Unfall. Bäm. Und alles ist anders. Nichts mehr unter Kontrolle. Wir hören von Menschen, die aus der Bahn geworfen wurden, so richtig, die aber zurückgefunden haben heute in der 100. Wolfgang Schiller ist hier Redakteur der Sendung. Drei Geschichten gibt es heute. Die erste ist die von Jens.
Genau, Jens steht irgendwann letztes Jahr im Dezember an der Ampel. Es ist schon etwas dunkel. Er geht bei Grün über die Ampel und auf einmal macht's Bang, weil ein Porsche mit 60 ihn einfach auf die Motorhaube genommen hat. Er ist so schwer verletzt, hat eine Schädelverletzung, eine Gehirnverletzung. Der Druck im Hirn steigt und man muss ihm einen Teil des Schädelknochens entfernen, damit das Gehirn nicht geschädigt wird.
Da ist also nur noch Haut und kein Knochen an Jens Schädel. Dann haben wir von Elias, Sportstudent, der nach einem Sportunfall querschnittsgelähmt ist, aber wirklich nicht aufgibt.
Und wir hören von Boris Rasson, ein französischer Journalistenkollege, der irgendwann merkt, irgendwas funktioniert nicht mehr. Er hat Lähmungserscheinungen, Ausfälle. Irgendwann fällt er ins Koma und hat ein solches Delirium, das ihm ewig vorkommt.
Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen heißt die 100 heute. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Die Radio Wissen.
Es gibt so Geräusche, da bleibt auf einmal alles stehen. Da hast du das Gefühl, die Zeit ist kurz eingefroren. Zum Beispiel das Geräusch, wenn ein Schädel auf den Boden knallt. Dieses dumpfe Puck. Das habe ich einmal erlebt, ist ungefähr ein Jahr her. Eine ältere Dame hatte vergessen, dass es hinter ihr runterging und ist von so einem 1-Meter-Absatz auf den Boden geknallt, mit dem Kopf. Und ich habe dieses Geräusch gehört, mich umgedreht, sah die Dame da, sah, was passiert ist und dachte, verdammt, die ist tot. War sie aber nicht. Es war nur eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung. Nicht mehr, denn so ein Schädel, der ist stabil, hält verblüffend viel aus, aber eben nicht alles. Jens hat das erlebt. Sein Schädel wurde zertrümmert, so stark, dass man ihm Teile davon entfernen musste. Er hatte also zum Teil nur noch Haut und keine Knochen mehr auf dem Kopf. Martin Krinner hat Jens getroffen und hat sich erzählen lassen, was das mit ihm gemacht hat. Angefangen hat es ganz plötzlich mit einem Unfall.
Also der Porsche war ziemlich hart. Und es gab auch 2 Menschenabdrücke auf der Motorhaube. Mit einem Blutfleck, das war leider mein Kopf.
Jens ist Arzt in Bonn. Er fährt Einsätze als Notarzt. Er hat schon eine Menge Unfälle gesehen, allerdings immer nur aus der anderen Perspektive, aus der Sicht des Retters. Wie sahst du danach aus?
Ja, im Prinzip, als wenn mir jemand mit dem Baseballschläger einen Teil meines Schädels eingeschlagen hätte. Und es war so, dass ich eine ziemlich große, handflächengroße Delle oder Einsackung des Schädels hatte da.
Ich lerne Jens im Mai 2015 kennen. Da ist sein Kopf schon wieder voll und rund. Die Haare wachsen da, wo sie hingehören, und er sieht aus wie ein ganz normaler Mensch. Dass ihm 6 Wochen vorher noch der halbe Schädel gefehlt hat, das sieht man ihm gar nicht mehr an.
Ich hatte eine Mittelgesichtsfraktur, Klassifikation Lefort 3, das ist was ganz Spezielles. Und sie haben mir eine Hirndrucksonde gelegt, um sozusagen den Hirndruck dauernd zu überprüfen zu können. Weil daran wurde ja auch die Operationsindikation unter anderem auch festgemacht, weil mein Hirndruck doch sehr hoch war.
Wenn Jens darüber redet, was ihm passiert ist, dann macht er das heute nüchtern, abgeklärt. Er berichtet davon in der Sprache der Ärzte. So muss er das tun, das ist sein Beruf. Aber als er mir zum ersten Mal davon erzählt, denke ich, Moment, sie haben ihm die Schädeldecke abgenommen. Da war nur noch Haut auf seinem Gehirn und er durfte das Bett nur noch mit Helm verlassen. Wie hat er das alles überlebt?
Ich habe einfach ein Ziel vor Augen gehabt. Ich will wieder ein normales Leben, ich will normal arbeiten können, ich will einfach normal leistungsfähig bleiben oder wieder werden vielmehr.
Als ich Jens kennenlernte, war er Patient in einer neurologischen Reha-Klinik in Bad Godesberg. Da laufen alle möglichen Leute rum, bei denen, mal ganz platt gesagt, das Gehirn krank oder verletzt ist. Viele fahren im Rollstuhl durch die Gegend, andere tun sich schwer beim Reden. Wer sich dort umschaut, der sieht 1000 Behinderungen, die man haben kann, bloß weil irgendwelche Nervenzellen da oben nicht das tun, was sie eigentlich sollen. Jens war in dieser Klinik einer der schwersten Fälle. Er konnte nicht mehr laufen. Sein Gedächtnis war mehr als porös. Sein Gehirn war so stark verletzt, dass er zeitweise nicht mehr er selbst war. Aber von vorn. Es war ein Unfall. Mitte Dezember 2014 ist Jens auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Der Tag ist trüb, es regnet und so kurz vor Weihnachten ist es auch um 5 schon ziemlich dunkel. Kurz vor seinem Haus muss er eine 4-spurige Straße überqueren. An der Ampel wird er von einem Mann angesprochen, der ihn nach dem Weg fragt. Die beiden warten auf Grün, laufen los und kurz bevor sie die andere Straßenseite erreichen, fährt ihnen ein dicker SUV mit 60 Sachen in den Rücken. Er hat die beiden einfach übersehen. Sie knallen mit dem Oberkörper auf die Motorhaube, Jens fliegt 6 Meter durch die Luft und als er landet, schlägt er mit dem Kopf auf den Asphalt.
Ich weiß nicht, wie viele Polizeiwagen da waren, aber mindestens einer und 2 Notärzte und 2 RTWs, also Rettungswagen. Da sind alleine schon 5 Einsatzfahrzeuge vor Ort gewesen dann. Also von daher war das hier alles dicht.
Beide sind schwer verletzt. Der Mann, der ihn nach dem Weg gefragt hat, wird mit mehreren schmerzhaften Brüchen ins Krankenhaus gebracht. Jens aber schwebt in Lebensgefahr.
Es hat aus Nase, Ohren und Augen geblutet. Das ist im Prinzip Zeichen der Schädelbasisfraktur. Und ich bin dann direkt auch ins CT gekommen und die haben geguckt, was los ist und haben festgestellt, dass ich eine akute Blutung im Gehirn habe. Das heißt, durch die Fraktur des Schädels sind Hirngefäße durchgerissen, die dann in die Schädelhöhle sozusagen geblutet haben.
Der Schädel eines Menschen ist eine ziemlich harte Angelegenheit. Wenn ein Gefäß darin blutet, dann drückt das sofort auf das Nervengewebe, weil das Blut ja sonst nirgendwo hin kann. Und dabei kann ein Teil des Gehirns zerstört werden. Im schlimmsten Fall ein Teil des Stammhirnes, das die Atmung, den Blutdruck und den Herzschlag kontrolliert. Jens muss deswegen sofort operiert werden.
Dieses OP-Verfahren, was angewendet wurde, heißt Hemikraniektomie. Also im Prinzip Schädeleröffnung einseitig. Und die Fragmente, die wurden in sterile Nährlösung gelegt und wurden dann in ein Gefrierfach der Uniklinik Bonn verbracht mit meinem Namen drauf und wurden sozusagen für mich aufgehoben.
Hemikraniektomie, Schädeleröffnung einseitig. Das sind jetzt wieder so Arztbegriffe. Zu Deutsch heißt das, sie haben Jens komplett rasiert und auf seine unverletzte linke Seite gelegt. Dann wurde ein Schnitt gemacht. Vom rechten Ohr aus nach hinten, dann am Hinterkopf hoch bis zum Schädeldach und dann auf dem Schädel bis ganz nach vorne zur Stirn. Dieser ganze Hautlappen, halb so groß wie Jens Kopf, wurde dann aufgeklappt und das Trümmerfeld darunter mit Bohrern und Sägen ausgeräumt.
Also es waren viele Bruchfragmente. Das ist zu vergleichen mit einer Vase, die auf den Steinboden fällt.
Jens hat Familie, eine Frau und 2 Kinder. Er hat Freunde und Kollegen, die sich um ihn kümmern und dafür sorgen, dass Tag und Nacht jemand bei ihm ist. Seine Frau redet mit ihm, obwohl er tagsüber meistens schläft. Aber wenn er mal zu sich kommt, dann merkt sie, dass er keinen Schimmer mehr hat von dem, was passiert ist.
Also das Langzeitgedächtnis war perfekt, das Kurzzeitgedächtnis war nichts.
Der Unfall ist in seinem Gehirn völlig ausgelöscht. Und er hat keine Ahnung, wo er ist. Er liegt in der Bonner Uniklinik, denkt aber, er sei in Garmisch-Partenkirchen auf einem Kongress. Seine Frau versucht es ihm auszureden, aber er glaubt ihr nicht.
Und dann kommt ein Freund mit dem Fahrrad gefahren und er sagt, nee, du bist nach Garmisch mit dem Fahrrad gefahren. Ja, und dann zu allen Leuten, alle Verwandten, Freunde kamen, habt ihr alle ein Zimmer im Hotel? Ja. Also wir haben uns da alle schon so ein Späßchen gemacht.
Jens' Sinn für solche Späßchen ist allerdings ziemlich unterentwickelt. Er ist jetzt unruhig und aggressiv. Am Anfang hat er eine Magensonde, die er sich aber ständig rauszieht. Er weigert sich, Tabletten zu schlucken und knibbelt Zugänge für seine Infusionen ab. Ständig versucht er zu türmen, sodass die Pfleger ihn am Bett fixieren müssen. Und wenn er redet, dann kommt ziemlich viel dummes Zeug. Mit seinen Töchtern zum Beispiel redet er nur noch auf Englisch und versucht, sie für die Schule abzufragen.
Solche Geschichten, da denkt man, hallo, da ist er um. Da stimmt doch was nicht, da ist doch irgendwas falsch gepolt. Und er hat ganz vielen Pflegern Namen gegeben. Da war eine, Pflegerin, die sah aus wie Hermine Granger. Und die hatten zu der Zeit, als die Weihnachtszeit waren, alle so Weihnachtsmützen am Kopf. Und die hatte so Locken und war echt eine ganz hübsche. Und da hat er mal gesagt, guck mal, da kommt wieder Hermine. Und ich, da kommt keine Hermine, das ist die Krankenpflegerin. Also ich war mir da nicht sicher, ob er wusste, dass es eine Krankenpflegerin ist oder ob er echt gedacht hat, hier, das ist jetzt Hermine Granger.
Wusstest du es?
Zu dem Zeitpunkt bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, ich hatte eine eigene Fantasiewelt und habe mir da sozusagen meine eigene Realität geschaffen.
Unsere Realität kommt nur in sehr kleinen Schritten zu ihm zurück. Das Denken fällt schwer, wenn der Kopf nur noch halb zu ist. Alles um ihn herum ist verschleiert und vernebelt. Die Leute kommen und gehen, Ärzte machen Visite. Das alles wirkt auf ihn seltsam, manchmal auch bedrohlich. Aber die meiste Zeit schläft er ohnehin. Dann, ungefähr 2 Wochen nach dem Unfall, beginnt für ihn die Frühreha. Das heißt, er kommt in ein anderes Krankenhaus und die Physiotherapeuten holen ihn zum ersten Mal wieder aus dem Bett. Allerdings nur mit Helm.
Das war zum Schutz meines weichen rechten Schädels, dass ich, wenn ich irgendwie irgendwo gegenlaufe oder irgendwo mich stoße, dass ich nicht mein Gehirn verletze, weil das ist ja ungeschützt praktisch. Da ist ja nur die Haut drüber. Und wenn ich selber da drauf haue, dann hätte ich mich sogar verletzen können und hätte auch wieder eine Blutung erzeugen können.
Jens sieht jetzt also aus wie ein Skifahrer auf der Streif, wenn er mit seinem Physiotherapeuten durch die Gänge zieht.
Jeden Morgen ist da jemand gekommen, hat mich auf die Bettkante gesetzt und dann mit denen den Flur runter marschiert und dann Treppen steigen, rauf, runter, rauf, runter. Und es war für mich halt ein bisschen ernüchternd, weil ich doch sehr starke Gleichgewichtsstörungen hatte, weil ich es nicht vernünftig hingekriegt habe, Kurven zu gehen. Das heißt, wenn ich eine Rechtskurve gemacht habe, da gab es zum Glück auf dieser Intensivstation in den Gängen immer Handläufe an der Seite. Ohne Handlauf habe ich einfach die Spur verloren.
Wenn er nach einem solchen Spaziergang in sein Zimmer zurückkommt, wieder ins Bett steigt und den Helm absetzt, dann wird sichtbar, warum das so gefährlich ist. Sein Schädel ist auf der einen Seite ganz normal, auf der anderen Seite aber komplett eingefallen. Der Kopf sieht aus wie eine Hütte, bei der nach einem Erdbeben die Hälfte fehlt.
Wie fühlt sich das an?
Sehr weich. Das ist komisch. Man kann im Prinzip, wenn man das betastet, kann man merken, dass man sofort Kopfschmerzen bekommt und dass es sehr unangenehm ist. Und wenn man sich bewegt hat oder wenn man irgendwie im Kopf ein bisschen geschüttelt hat, dann hat man das Gefühl gehabt, da drin ist eine Tasse Kaffee oder sowas, was so hin und her schwappt. Da ist dann wirklich Bewegung im Kopf, die eigentlich vorher nie wahrgenommen werden konnte.
Jens macht Fortschritte in dieser Zeit. Er zeigt mir Fotos, auf denen er lacht. Das Laufen wird allmählich besser. Irgendwann kriegt er auch die Sache mit den Kurven wieder einigermaßen hin. Dass er in Bonn ist und nicht in Garmisch, das hat er inzwischen herausgefunden. Und auch, dass sein Essen nicht von Hermine Granger serviert wird, das hat er akzeptiert. Nur die Sache mit der Konzentration und dem Gedächtnis, da hapert es. Nachrichten schauen, Bücher lesen oder mal eben eine SMS an Freunde schicken, daran ist überhaupt nicht zu denken. Und dann, Mitte Januar, taucht plötzlich ein neues Problem auf.
Er mag total gerne Erdnüsse oder gesalzene Pistazien. Und die habe ich dann mit ins Krankenhaus genommen. Und die erste Zeit saß er im Krankenhaus wie ein Eichhörnchen im Bett und hat das gepellt. Und plötzlich ging das nicht mehr.
Meine Hand fiel dann immer runter. Ich konnte eine Zeitung nicht mehr halten. Ich konnte kein Buch halten. Ich konnte mir die Schuhe nicht zumachen. Nägel schneiden oder sowas ging nicht. Messer und Gabel essen war Horror. Das ging gar nicht. Mir ist immer die Gabel weggerutscht. Ich habe es nicht geschafft. Also diese klassische Haltung, das ging nicht.
Jens Kopfschwarte reibt inzwischen seit mehreren Tagen an seinem Gehirn. Und der Teil, auf dem sie aufliegt, das ist die sogenannte motorische Rinde. Von hier kommen unter anderem die Befehle an seine linke Hand, wenn Jens die Zähne putzt oder eine Flasche Wasser aufmacht. Jetzt, wo diese Stelle dauergereizt ist, verliert Jens langsam Tag für Tag die Kontrolle darüber.
Er war wie ein kleines Kind und hat geflucht. Dann hat er immer mit seiner Hand gesprochen, was ich ganz gruselig fand, und hat sich immer als Spasti bezeichnet. Aber laut schreiend hier, dass ich dachte, oh Gott, er ist wieder im Schlafzimmer und spricht mit sich. Also das muss ich sagen, das war für uns die schlimmste Zeit.
Jens ist klar, dass die Hand nicht mehr funktioniert, hat mit dem Unfall selber nichts zu tun. Das ist eine Folge der Kraniektomie. Das macht Jens Hoffnung, aber auch gleichzeitig Angst. Hoffnung, weil er weiß, es gibt da ein Datum für diese zweite OP. 3 Monate nach dem Unfall und dann wird wahrscheinlich alles wieder besser. Angst, weil er nicht weiß, ob in diesen 3 Monaten irgendetwas da oben in seinem Gehirn so geschädigt wird, dass es sich nicht mehr zurückbildet. Es beginnt also eine lange Zeit des Wartens. Der Januar geht vorbei, Februar und März kommen und gehen und die Beschwerden werden immer schlimmer. Die Lähmung dehnt sich aus. Er fasst auch den Fuß. Die Kraft seiner ganzen linken Körperhälfte droht zu zerbröseln. Dann, Anfang April, kommt der Tag, an dem der Schädel wieder draufkommen soll. Im Fachchinesisch heißt das, Jens wird rekalottiert.
Und da gab es auch wieder eine Situation, wo ich echt dachte, ich laufe weg. Da wurde mir nämlich erklärt, dass auch durchaus diese Operation zum Tod führen kann. Das hatte ich verdrängt. Also das war für mich wirklich sehr schlimm.
Es ist eine neue Operation am Gehirn, an seinem wertvollsten Organ. Jede Manipulation da oben kann tödlich sein. Es können neue Blutungen entstehen, die man während der Operation nicht in den Griff bekommt. Oder er handelt sich eine Infektion ein. Jens hat 3 Monate in einer Klinik verbracht, in der es viele Patienten mit der Hygiene nicht so genau nehmen. Was ist, wenn er sich irgendeinen Krankenhauskeim einhandelt? Er lässt sich zwar von Kopf bis Fuß desinfizieren, damit nicht irgendwelche Keime einem kleben, aber was, wenn irgendwo in irgendeinem Haar oder an irgendeiner Ritze irgendetwas davon hängen bleibt und den Weg in seinen Kopf findet?
Das habe ich dann aber irgendwann dann verdrängt. Und das war ja meine einzige jetzt veritable Chance, in Richtung Normalität wiederzukommen.
Er kommt wieder in den OP, wird wieder auf die linke Seite gelegt und die Schnittwunde der ersten Operation wird wieder geöffnet. Dann nehmen die Ärzte die Bruchstücke, die sie beim ersten Mal rausgenommen haben, aus der Nährlösung, setzen sie zusammen, verschrauben das Ganze mit Titanschrauben und setzen es in die offene Stelle in Jens Kopf. Dann wacht Jens auf, er schaut auf seine Hand, versucht sie zu bewegen, aber
das war nichts anders als vorher. Ich hatte die gleichen Defizite wie vor der Operation. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es so schlagartig besser oder normal wäre. Aber letztendlich haben mir alle versichert, Geduld, sie brauchen mindestens 2 Wochen Minimum, bis sie überhaupt einen Unterschied merken. Und das war dann auch so, dass ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass meine geistige Fokussierung und meine Konzentrationsfähigkeit sprunghaft sich verbessert haben. Und ich auch wirklich wieder in der Lage war, komplexe und größere Bücher zu lesen, ohne dass ich dann den Anfang vom Kapitel vergessen habe zwischendurch. Und das ging schon mal sehr gut. Auch Fernsehen gucken und Nachrichten verstehen, was in der Welt so los ist, das war alles wieder möglich.
Kann man es denn so zuspitzen, dass man sagen kann, das Rekalottieren hat dir geholfen, wieder anständig zu denken?
Ja, es war wie ein Vorhang hochziehen. Das war nach der Rekalottierung, war ich wieder mehr ich selbst.
Jens ist jetzt bereit für die teilstationäre Reha. Das heißt, er kann abends aus der Klinik nach Hause fahren und schläft wieder in seinem eigenen Bett. Er lernt langsam wieder mit der Hand zu greifen. Er kann wieder Nüsse schälen und mit Messer und Gabel essen. Als ich ihn kennenlerne, Mitte Mai, kann er sogar schon wieder Fahrrad fahren. Im Juli wird er aus der Reha entlassen, im August beginnt er wieder zu arbeiten. Erst 3 Stunden am Tag, später 4, 5 und so weiter, bis er wieder voll einsatzfähig ist.
Ich habe einfach ein Ziel vor Augen gehabt. Ich will wieder ein normales Leben, ich will normal arbeiten können, ich will einfach normal leistungsfähig bleiben oder wieder werden vielmehr.
Jens ist heute wieder fast der Alte. Allerdings nur fast. Denn ein paar bleibende Schäden hat er von dem Unfall davongetragen.
Also ein Defizit ist, was ich auf jeden Fall wohl behalten werde, ist mein Tinnitus rechts und meine Hörminderung rechts. Das heißt, ich habe ein Ohrgeräusch, was eigentlich seitdem ich da bewusst erwacht bin, nicht mehr aufgehört hat. Und meine Psyche halt.
Fast ein Jahr nach dem Unfall ist Jens immer noch in psychologischer Betreuung. Wenn er heute an die Kreuzung kommt, wo der Unfall passiert ist, dann kriegt er manchmal Schweißausbrüche und sein Herz fängt an zu rasen. Und sein Umgang mit seinen Mitmenschen hat sich verändert.
Ich bin Frontalhirn geschädigt, das ist sein Lieblingssatz. Da werde ich so sauer, das kann überhaupt nicht sein.
Das ist die etwas verringerte Affektkontrolle. Das heißt, ich sage Sachen, die ich früher nie gesagt hätte und mein innerer Filter ist etwas schlechter geworden als früher.
Auf den Bildern, die im Krankenhaus von Jens Gehirn gemacht wurden, sieht man rechts, hinter der Stirn, einen Teil, der nach wie vor beschädigt ist. Zermatscht, wie er sagt. Dieser Bereich ist dafür zuständig, Triebe zu kontrollieren und abzumildern. Hier findet so etwas wie eine innere Zensur statt, die bei Jens jetzt verringert ist. Er war früher die Ruhe in Person, erzählt seine Frau.
Und jetzt sitzen wir am Tisch und irgendwas passiert, ein Löffel fällt runter und das ist jetzt mal nicht so ein Lärm. Und also das sind Dinge, die haben ihn vorher null gestört. Also er war vorher so der Ruhepol. Und jetzt ist das so ein bisschen...
Mein dickes Fell, was ich früher hatte, ist deutlich dünner geworden. Ja. Und ich war halt nur schlecht aus der Ruhe zu bringen. Das ist mittlerweile so, dass ich etwas ungeduldiger bin. Ich bin manchmal etwas taktlos geworden.
Der Unfall hat Jens verändert. Sein Gehirn hat sich verändert. Er kann wieder greifen, er kann wieder laufen, sein Gedächtnis funktioniert wieder und er ist auf dem Weg zurück in den Beruf. Ob er jemals wieder ganz der Alte sein wird, das kann man erst in ein paar Jahren sagen. Aber ein knappes Jahr nach dem Unfall ist klar, Jens ist wieder er selbst.
Martin Krinner hat Jens getroffen, der übrigens nicht mit seinem richtigen Namen hier auftauchen will, weil es wegen des Unfalls noch einen Rechtsstreit gibt. Die nächste Geschichte hier in der 100 heute Abend ist die Geschichte von Elias Fritz aus Freiburg. 26 Jahre alt ist der Mann, Sportstudent und Sport ist sein Leben. Es war ein Salto, der ihn aus der Bahn geworfen hat. Einfach ein Unfall. Sowas passiert halt beim Sport, ne? Ständig. Kaum ein Sportstudent, der nicht mal irgendwann mit irgendeiner Bandage rumläuft. Bei Elias aber war es mit einer Bandage nicht getan und rumlaufen, das war erst recht nicht. Querschnittsgelähmt. Prognose, alles andere als gut. Christian Rex hat Elias getroffen, einen Typen, der nicht aufgibt.
An dem Tag habe ich mir fest vorgenommen und gesagt, heute werde ich definitiv loslassen, werde ich meine Hände loslassen und werde den Salto rückwärts machen. So. Und
das war auch hier?
Das war hier, genau, ja.
Wir gehen in einen Sportkomplex der Uni, ist das, oder?
Genau, wir müssen hier rein.
Als Elias im Januar 2015 durch diese Tür geht, ist er auf dem Weg zum Turnseminar. Die Studenten bereiten sich auf eine Prüfung vor, bei der sie einen Rückwärtssalto von den Ringen machen sollen.
Da oben hängen die Ringe. Und am Ende der Seminarstunde habe ich mich eben dann auf die Ringe getraut. Und als ich dann aufgekommen bin, wie durch einen Strahl durch meinen Körper und ich habe sofort gespürt, okay.
Als du runtergefallen bist?
Als ich runtergefallen bin, genau, habe ich sofort gespürt, hey, ich spüre meine Beine nicht mehr, da geht nichts mehr, sofort gewusst.
Du hast sofort gewusst,
genau.
Da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert.
Ja, ja.
Also weil du diesen Strahl gehabt hast.
Genau, es war wie so ein Strahl, der durch meinen Körper ging, so ein elektrischer Strahl. Und sofort, ich musste gar nicht meine Beine anfassen, sofort wusste ich, ich bin gelähmt, da geht nichts mehr. So. Und Infolgedessen haben auch die Studenten haben mich angefasst, haben gesagt, spürst du das, spürst du das? Und ich so, nee, da ist nichts mehr. Keine Signale, die da sind.
Was geht da in einem vor?
Ich wusste, okay, Querschnittslähmung ist wie ein Todesurteil und ich werde nicht mehr laufen können. Aber ich habe in dem Moment auch, wusste ich, es ist eine Ausnahmesituation und jetzt ist wichtig, besonders gut sich zu verhalten und gleich einen Krankenwagen zu rufen, schnell zu reagieren und innerlich cool zu bleiben und die Ruhe zu bewahren und nicht in Hektik und in Panik zu fallen. Dann ging es auch relativ schnell, in 10 Minuten war der Krankenwagen da und habe mich dann Richtung Krankenhaus gebracht. Und ich habe dann auch versucht, im Krankenwagen noch irgendwie zu meditieren, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, nicht eben mich von panikmachenden Gedanken überwinden zu lassen. Und es war so eine innerliche Ruhe, die ich schon in den Jahren davor trainiert habe, die mir sehr viel Kraft gegeben hat, gerade in der Anfangszeit. So, ja.
Also zum Beispiel, als wir in diesem Saal da waren, wo er aufgewacht ist, da ist man ja auch erstmal so duselig im Kopf, ne, nach der OP. Dann hat er auch das Erste, was er gesagt hat, war, ja, jetzt heißt es dranbleiben.
Das erzählt mir Jan auf der Bank in der Turnhalle, derselben Turnhalle, in der Elias' Unfall passiert ist. Dort ist gerade Fußballtraining. Jan ist zusammen mit Danny, der beste Freund von Elias, in Freiburg.
Also, es war dann auch Boot, weil der Danny und ich waren zusammen drin. Und eben, man weiß ja gar nicht, was man sagen soll. Ne? Und das hat es dann erstmal, da hat er es eigentlich von alleine gelöst, die direkt Stimmung. Und dann hat man halt auch angefangen, Witze zu machen.
Also quasi direkt nach dem Aufwachen positiv gedacht.
Ja, genau. Er hat kein einziges Mal gesagt, Scheiße, warum ist das mir passiert? Das hat er sich nie gestellt, die Frage. Also immer positiv, ja. Das war echt bemerkenswert.
Elias macht Scherze. Dabei ist seine Situation ernst. Laut MRT sind der 11. und 12. Brustwirbel gebrochen. Elias ist querschnittgelähmt. Vom Bauch abwärts kann er nicht spüren und bewegen. Die Heilungs- oder auch nur Verbesserungschancen sind gering. Elias bleibt einen Tag und eine Nacht im Krankenhaus in Freiburg und wird dann nach Tübingen in eine Spezialklinik verlegt. Dort behandelt ihn zweimal täglich die Physiotherapeutin Katrin.
Man unterscheidet komplett und inkomplette Querschnittlähmung. Und bei ihm war die Diagnose, dass er eine inkomplette Querschnittlähmung hat, dass er zwar teilweise noch gespürt hat und teilweise auch bewegen konnte, aber ein Großteil eben gelähmt war und die Sensibilität stark eingeschränkt war.
Wie ist das, querschnittsgelähmt zu sein? Also wie fühlt sich das an?
Am Anfang war es bei mir auf jeden Fall so, dass ich nichts gespürt habe und nichts bewegen konnte, also wie als ob nichts da wäre. So. Und dieses Gefühl hat sich dann aber auch verändert. Und es ist schwer zu beschreiben, glaube ich, für jemanden, der nicht querschnittsgelähmt war, wie sich das Ganze anfühlt, wie es sich auch anfühlt, dann wieder irgendwie die ersten Bewegungen zu machen, wie anstrengend solche Bewegungen sein können. Ich habe das immer verglichen mit einem Fußballtraining, das schlimmste Fußballtraining, das ich durchgemacht habe, mit Sprinten und Dauerläufen und so weiter, war nicht lang so anstrengend wie irgendwie Physiotherapieeinheiten in dieser Zeit, wo es einfach nur darum ging, sein rechtes Bein zu heben und Richtung Nase zu bewegen oder irgendwie sowas. Das war für mich 1000-mal anstrengender.
Schuhe aus,
oder? Ja.
Elias und ich treffen uns mit Danny und Jan in ihrer WG. Wir setzen uns mit einem Bier ins Wohnzimmer. Und ich frage, wie das so ist für beste Freunde, zu realisieren, dass der Kumpel, mit dem man einfach immer alles gemacht hat, plötzlich nicht mehr derselbe ist.
Naja, dann fangen dein Gedankenrad dann an. So, dann denkst du so, okay, krass, so, kann wahrscheinlich nicht mehr laufen. Das ist natürlich bei jedem Menschen, irgendwie, der einem nahesteht, eine unglaublich absurde Vorstellung. Aber mit Elias natürlich nochmal ganz, ganz absurder, weil er halt einfach super sportlicher Mensch ist und auch einfach super viel in der Natur unterwegs ist. Wobei dann auch relativ schnell so die Gedanken hier kamen, irgendwie, dass wir gesagt haben, so egal was ist so, wenn wir nehmen überall hin mit, so, ne? Weißt du noch, als genau. Das so, wenn wir in Urlaub fahren.
Wenn es jetzt so wäre, dass er fest am Rollstuhl gebunden wäre, dann hat man sich natürlich sofort so Gedanken gemacht, na gut, dann geht man halt, was weiß ich, wenn man auf den Berg läuft oder sowas, da kommt er dann halt mit und dann schiebt man ihn halt hoch. Also sowas kam dann natürlich. Ja. Aber zum Glück ist es natürlich nicht so gekommen.
Cheers.
Elias trainiert und meditiert und hat viel Besuch. von seinen 7 Geschwistern und von seinen Eltern. Und auch Jan und Danny kommen vorbei. Danny sogar mit seiner Band Redensart, die zu der Zeit gerade auf Deutschland-Tournee ist.
Okay, der Song heißt Wie das wohl wäre und in dem Song geht es eben darum, so ging die Ansage immer, wie man Dinge im Leben neu lernen muss und wie das manchmal nicht so viel Spaß macht. Und der Song geht raus an einen guten Freund, der genau das muss. Sieh das Mädchen, wie es tanzt, sieh den Jungen, wie er schwankt, weil er glaubt, dass er es nicht kann. Schüttet die Ängste von sich ab und sein Bein, es wippt im Takt und er fängt doch zu tanzen an. Wenn das Leben nur so einfach wär.
Mich rührt das, wie sehr die Freunde für Elias da waren und sind. Und das hat Elias auch sehr geholfen.
Ja, auf jeden Fall. Also waren sehr wichtig die ganze Zeit eigentlich über. Das braucht man, glaube ich, in so einer schwierigen Zeit, dass da jemand im Hintergrund da ist, wo du weißt, okay, der macht sich Gedanken, der ist da, wenn es dir nicht gut geht, die kannst du anrufen. Dani hat mir dann irgendwann so ein Buch mitgebracht, wo viele Freunde so aus dem Freiburger Umfeld und aus dem Konstanzer Umfeld irgendwie eine persönliche Nachricht an mich geschrieben haben und so, wo sie ja persönliche Sachen reingeschrieben haben und das hat mir schon viel Kraft gegeben auch in der Zeit so. Wie das wohl wär.
Hammer. Dankeschön. Die Verbesserung kam relativ schnell. Also es waren dann immer kleine Veränderungen, so die es gab. Und es war aber dann schon so, dass in Tag zu Tag ich das Gefühl hatte, ich kann ein bisschen mehr mein Bein bewegen, ein bisschen mehr anheben. Und dieser Prozess ging dann so fort. Also.
Aber das war von den Ärzten nicht so prognostiziert.
Das ist eben das Problem beim Thema Querschnitt, dass man als Arzt sehr wenig sagen kann, weil du nicht irgendwie ein Bild hast, wo du siehst, okay, die Menge an Rückenmark kommt durch und die Menge nicht, sondern die können da mehr oder weniger wenig dazu sagen. Also die Heilungschancen sind immer individuell. Und man kann nie wirklich sagen, okay, der wird wieder komplett geheilt, der nicht, weil es eben keine Bilder dazu gibt. Dementsprechend halten sich die Ärzte auch immer zurück, irgendwelche Prognosen zu machen, weil sie es eben nicht wissen können. Sie können nur die operativen Grundvoraussetzungen schaffen.
Katrin, die Physiotherapeutin, erzählt mir, dass sie in den 8 Jahren, die sie in der Klinik arbeitet, noch nie einen solch positiven und so schnellen Heilungsverlauf erlebt hat.
Ja, es ist sehr außergewöhnlich gewesen. Und dass sich wirklich Sensibilität und auch die Motorik, also die Muskeln und auch Blase und Darm sich so regeneriert wie bei ihm, ist sehr, sehr, sehr selten. Und es gibt einige Patienten, die auch als Fußgänger, davon sprechen wir, die Klinik wieder verlassen. Aber dass es so ist wie beim Elias, der wirklich kaum Einschränkungen hat, auch wieder Sport machen kann, joggen kann, ist sehr außergewöhnlich. Das ist wie ein Sechser im Lotto.
Wir sind noch mal beim Fußballtraining. Wir spielen 4 gegen 4. Jede Mannschaft hat einen Auswechselspieler. Jan und ich sitzen zuerst draußen auf der Bank.
Und als wir dann zu Besuch wieder in Tübingen waren, und das war, ich weiß es gar nicht mehr, wie lang das danach war, ob das ein Monat später war. Auf jeden Fall, da sind wir ins Krankenhaus gekommen und der Eli hat einem die Türe aufgemacht. Da ist er zwar am Rollator gelaufen und ist aus wie ein alter Opa, der läuft, der nicht mehr richtig laufen kann, ganz langsam. Ja. Aber ich meine, er ist gelaufen. Mhm. Ja, das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, da kann wohl doch noch was gehen.
Während Jan und ich quatschen, beobachten wir das Spiel. Elias, der vor seinem Unfall in der Verbandsliga gespielt hat, wuselt über das Feld. Und wir staunen. Elias ist der beste Mann auf dem Platz. Dabei hat das Spiel sowieso schon ein ziemlich hohes Niveau.
Und dann wird es ja immer besser und immer besser. Aber ich meine, dass er jetzt so schon Fußball spielt, ist natürlich... Hätte niemand gedacht, denke ich.
Ist irgendein Unterschied zu sehen zu vorher? Also ja, so, was weiß ich, so vor einem Jahr? Also er war noch beweglicher, oder
ja,
was?
Ja, er war viel beweglicher, viel schneller. Also kann von Mal zu Mal wird es auch besser.
Ein schönes Tor von ihm gerade. Es ist ein Wunder, dass er so spielt jetzt.
Also ich denke auf jeden Fall, wenn man das mitkriegt, was passiert ist. Wir waren ja direkt nach der Operation im Krankenhaus. Und wenn man ihn dann so liegen gesehen hat und er einen Zeh bewegen konnte, da war man natürlich schon erstmal mulmig. Und da sind natürlich schon immer so Gedanken durch den Kopf. Für den Rest des Lebens im Rollstuhl, was man alles nicht mehr machen kann. Dass man ihn trotzdem mit hinnimmt, hat man natürlich dann auch sofort wieder im Kopf. Aber klar, das ist natürlich schon erstmal ein Schock gewesen. Und dann denke ich schon, dass so wie es jetzt ist, schon an Wunder grenzt.
Elias glaubt nicht, dass es nur Glück war. Er macht schon seit Jahren Yoga und meditiert täglich. In der Reha-Klinik in Tübingen hat er sich spezielle Atemtechniken antrainiert, von denen er glaubt, dass sie ihm sehr geholfen haben.
Also das ist dann zum Beispiel eine Visualisierungstechnik, bei der man versucht, den Atem als Lichtstrahl sich vorzustellen. Und dieser Atem durchdringt mehr oder weniger den ganzen Körper. Und ich habe das dann natürlich bewusst so angewandt, dass dieser Atem durch den Körper, durch die Wirbelsäule durchstrahlt und dann in die Glieder bis in die Zehenspitzen übergeht. Und ich habe im Anschluss der Meditation sofort gemerkt, okay, ich habe mehr Kraft. Ich habe ein Stück weit mehr Kraft und ich kann ein Stück schneller gehen. So, das hat man direkt, eine direkte Wirkung hat man irgendwie erzielen können. So, das war wahnsinnig beeindruckend.
Wie das wohl wäre.
Elias verlässt die Klinik nach nur 2 Monaten. Als er entlassen wird, macht er schon die ersten Schritte ohne Gehhilfe. Er zieht zu seinen Eltern nach Konstanz und setzt die Reha dort fort. Im Sommer geht er schon wieder in den Alpen wandern und schläft im Zelt. Zum Beginn des Wintersemesters zieht er zurück nach Freiburg ins Studentenwohnheim. Er führt das Sportstudium weiter, auch wenn er lange Zeit daran Zweifel hat, ob es die richtige Wahl ist, nach dem, was ihm beim Turnen passiert ist. Dass er so fit ist, ist ein Wunder. Und das ist ihm auch ganz bewusst, denn er ist der Einzige. Kein anderer, der mit ihm in der Reha war, hat eine solche Entwicklung genommen.
In meiner Krankenhauszeit war es für mich manchmal auch sehr schwer, mit meinem Heilungsprozess irgendwie umzugehen, beziehungsweise weil ich auf dieser Querschnittsstation war, mit lauter Menschen um mich herum habe, die irgendwie auf dem Rollstuhl sind und ganz heftige Phasen ihres Lebens durchmachen. Und irgendwie kam ich mir dann ein Stück weit doof vor, manchmal so irgendwie mit meinen Gehwagen so rumzustolzieren, durch die Gänge zu laufen und gleichzeitig zu wissen, ja, es gibt Schicksale, bei denen es noch viel heftiger gewesen ist und die nicht das Glück haben, wieder diese Fortschritte zu machen. Und einer aus der Patientengruppe hat zu mir immer gemeint, ich habe nicht einen 6er im Lotto, eigentlich habe ich einen 8er im Lotto. So.
Ein kleines Wunder. Christian Rex über Elias Fritz, der nach einem Jahr nach dem Unfall schon wieder Sport macht. Oh, was für ein Gefühl, wenn du checkst, du bist hier, in der Realität. Tief einatmen, der Herzschlag beruhigt sich wieder so ein bisschen und alles ist gut. Nochmal einatmen und näher rücken an die Person, die daneben dir ruhig atmend im Bett liegt. Realität, hier. Und das da eben, das war ein Albtraum. Jetzt bist du wach und alles ist gut. Boris Razon ist nicht wach geworden. Sein Albtraum dauerte lange, 100 Jahre, ein Delirium ohne Ende. Boris war im Koma, angefangen hat alles mit einer seltenen Krankheit. Pascal Fischer erzählt die Geschichte.
C'était une vie normale en tout cas, et tout allait bien.
Merveilleuse, facile. Une vie de jeune amoureux, oui, on peut dire ça.
Ein normales, wundervolles Leben zu zweit, als junges, gesundes Paar. So erzählen sie mir von damals. Caroline ist Anwältin, Boris hat eine französische Elite-Hochschule absolviert. Er wollte schon als Jugendlicher Schriftsteller werden, hat mal einen Roman geschrieben über einen Mann, der auf der Straße Geräusche aufnimmt und daraus zu Hause Geschichten erfindet, in denen er sich verliert. Boris hat viel Fantasie, ist halt ein literarischer Typ. Der Roman wird zwar nie veröffentlicht, aber trotzdem. Boris ist mit gerade einmal 29 Jahren Chef der Online-Ausgabe von Le Monde. Zusammen leben die beiden in Paris. Sie, eine zierliche, hübsche, dunkelblonde Frau. Er, ein Erfolgsmensch, Workaholic, dunkles, wildes Haar. Er raucht gern.
Das erste Symptom war einfach nur, dass der kleine Finger irgendwie taub war und kribbelte. Und dann am Abend fühlte ich mich irgendwie nicht gut. Ich hatte Zahnschmerzen, ich war erschöpft. Es war, als ziehe etwas an meinen Nerven. Es war diffus. Ich wusste nicht, was los war.
Caroline denkt nur, Boris, der alte Hypochonder. Vielleicht raucht er zu viel? Er ignoriert die Schmerzen zunächst, geht selbst am Wochenende ins Büro und dann doch zum Arzt. Der ist ratlos, schickt ihn nach Hause. Nachts aber sind die Schmerzen so stark, dass Boris den Notarzt ruft. In der Notaufnahme aber wimmelt man ihn wieder ratlos mit Schmerzmitteln ab. Boris kehrt heim, fühlt sich seltsam nervös. Nach einer unruhigen Nacht blickt er müde in den Spiegel und erschrickt.
Die eine Pupille war starr und viel größer als die andere. Da bekam auch Caroline Angst, dass irgendwas mit meinen Augen oder meinem Gehirn war. Wir sind sofort in die Notaufnahme der Klinik Salpêtrière gegangen. Das war gleich um die Ecke. Ein Spezialist stellte dort endlich fest, dass es ein neurologisches Problem war. Und dann fing er an mit seinen Hypothesen. Vielleicht ist es ein Virus oder eine Autoimmunkrankheit oder eine Fischvergiftung. Sie könnten für einige Zeit gelähmt sein. Wie lange? Fragte ich. Schwer zu sagen, meinte er. 2 Wochen oder 3 Monate oder 9 Monate, 1 Jahr. Es war der komplette Wahnsinn.
3 Monate, ça peut durer 2 semaines. Enfin, c'était dingue.
Er werde sich danach erholen, versicherte Arzt ihm optimistisch. Boris kommt aufs Krankenzimmer und versteht gar nichts mehr. Bald hat er 10 Antivirenmedikamente im Blut, ohne dass man genau weiß, was er hat. Er fühlt sich immer müder. Taub oder etwa schon gelähmt? Er sitzt im Krankenzimmer und kann die Tasten der Fernbedienung für den Fernseher nicht mehr drücken. Bald liegt er nur noch. Das Luftholen fällt immer schwerer. Er ruft Caroline ein letztes Mal an, bevor er an die Beatmungsmaschine angeschlossen wird.
Auf der Intensivstation ist man nackt. Man ist den anderen komplett ausgeliefert, ihrem Willen. Das alles hat mir eine unglaubliche Angst gemacht. Bei jedem weiteren Schritt in die Krankheit wurde ich hilfloser. Jedes Mal unvorstellbar. Jedes Mal glaubt man, schlimmer geht es nicht. Aber nein, es geht immer noch schlimmer.
Kurze Zeit verständigt er sich noch über eine Buchstabentafel. Durchs Zwinkern. Dann kann er auch die Augenlider nicht mehr bewegen. Und man klebt sie ihm zu gegen das Austrocknen. Gerade einmal 1 Woche ist seit dem Kribbeln im Finger vergangen. Um das Bett versammelt sich seine Familie. Seine Mutter, sein Vater, seine Schwester. Die Ärzte fürchten, die mysteriöse Infektion könnte das Herz erreichen. Und dann? Caroline ist inzwischen mehrere Stunden pro Tag im Krankenhaus. Salbt Boris, streikt das Laken glatt. Eigentlich gibt es streng reglementierte Besuchszeiten. Aber Caroline trickst rum. Sie kennt bald alle Krankenschwestern beim Vornamen, darf immer mal wieder länger bleiben.
Es ist so schnell bergab gegangen. Es war extrem schwierig zu verkraften. Ich wollte als Liebende da sein, was schwer zu begreifen ist, wenn da nur ein bewegungsloser Körper vor einem liegt. Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass unsere Geschichten 2 verschiedene Wege nahmen, ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Krankenhaustür durchschritten hatten. Bevor er überhaupt die Augen für längere Zeit zugemacht hatte, ist er schon in seine Parallelwelt abgeglitten.
Unmerklich hat sich das eingeschlichen. Zuerst nachts. Einmal sieht Boris, wie ein Mann sich über ihn beugt, ihn mit Blitzlicht fotografiert, so wie er da hilflos liegt. Was für ein hämischer Voyeur. Boris würde gerne schreien, aber er kann nicht. Er glaubt alles, was er jetzt sieht. Er hat am Tag Bauchweh. Die Pfleger holen ein total skurriles Gerüst mit Schlaufen für Arme und Beine. Das Suspensorium?
Dieser Apparat hebt einen hoch wie ein wildes, gefangenes Tier. Und da hänge ich also, ein zur Schau gestellter Körper, nackt, mitten unter den anderen. Ich glaube, ich hatte wirklich Verstopfung. Und diese Vorrichtung sollte mich zum Scheißen bringen. Das war unglaublich demütigend. Aber auch das war eine Einbildung. Da vermischte sich zweierlei. Die Realität und dieses tiefe Gefühl der Demütigung durch die Krankheit. Eine Mischung von Realität und von meinem gedemütigten Geist.
Als er wieder im Bett liegt, stehen plötzlich Stewardessen um ihn herum. Sie wollen seine Matratze aufpumpen?
pour regonfler mon...
Die Matratze wurde immer größer und zerstörte die Wände. Staub wirbelte auf, dann brach Feuer aus. Es kamen Feuerwehrmänner, aber die kriegten das nicht unter Kontrolle. Sie wollten mich hinausschieben. Da tauchten plötzlich Verbrecher auf und nahmen mich als Geisel. Die Polizei kam, es gab wilde Schießereien, bis ich befreit wurde. Aber mein Krankenzimmer war zerstört. Die wollten mich in ein Nebengebäude rollen, aber das war weg. Also schoben sie mich in den Aufzug, der fuhr nach unten. Und ich landete in einer Bar.
Pas de peau, il y avait plus de chambre et il m'a mis dans un bar. Ça commence.
So fing es an und dann ging es ohne Pause immer weiter.
Pas de pause.
Zuerst habe ich mir gesagt, dieses Delirium kommt doch nur von den Medikamenten. Und trotzdem habe ich alles, was passierte, geglaubt. Ich erlebte das alles wirklich.
Et, mais quand même, j'y croyais.
Ich war nur von einem besessen, ins Krankenhaus zurückzukehren, damit man nicht dort heilen würde. Aber ständig kam etwas dazwischen und ich geriet tiefer in diese Welt.
Es wird immer abgedrehter, wie ein Traum, nur viel realistischer, detaillierter. Boris' Eltern holen ihn ab, sie wollen ihn ins Krankenhaus bringen, und zwar mit einem Schiff flussabwärts. Nur leider steigt da gerade eine wüste Party mit deutschen Techno-Beats, mit Kokain- und Sexorgien in einer paranoiden Atmosphäre. Boris springt über Bord, marschiert unter Wasser den Flusslauf entlang bis ins Meer. Zwei Metallarme aus dem Himmel greifen nach ihm, reißen ihn empor auf ein Piratenschiff mit einem Kapitän, halb Napoleon, halb Guru. Boris ist dabei, wie die Mannschaft Singapur überfällt. Und ständig begegnen ihm die seltsamsten Wesen.
Einige Wesen bestanden nur aus Gesichtern. Schlaff, eingefallen, wie Gnome, wie abgemagerte Babys. Da gab es diese Gemüsemenschen. Ihre Körper bestanden zur Hälfte aus Kartoffeln. Beim Küssen verschmolzen sie halb, sie aßen sich fast gegenseitig auf und formten dabei ihre Gesichter neu.
Fast alles, was Boris erlebt, ist auf eine Art extrem. Er sehnt sich immer wieder nach Caroline, seine Liebe ist ihm ein Ansporn, gibt ihm Kraft. Aber dann locken immer wieder andere Wesen eine perverse Lust in ihm hervor. Einmal tanzen zwei kindgroße japanische Geishas im Stringtanga vor ihm, berühren ihn, peitschen ihn lüstern mit ihren Zöpfen. Die eine presst seinen Kopf an ihre Scheide und da kippt alles. Er weiß, sie wollen ihn ersticken. Sie wollen, dass sein Herz aussetzt. Sie wollen ihn töten. Schon werfen sie mit blutigen Fleischstücken frühere Opfer nach ihm. Ein wilder Film mit grellen Schlaglichtern. Mal ist er wehrlos, mal packt ihn die schiere Brutalität der Verzweiflung. Er gerät beispielsweise in eine verwahrloste Vorstadt, mitten in einen Aufstand. Und dann kommt da dieser wütende Typ auf ihn zugelaufen.
En fait, tout ça a mis en jeu chez moi.
Alle meine Lebenskraft ballte sich da in mir zusammen. Und ich weiß nicht warum, aber es schien mir so, als müsse ich diesen Mann da unbedingt töten, indem ich ihm den Kopf zerschmetterte, mit einer Tischplatte, die ich von einem Tisch riss. Es ging, ich war stark genug. Es war natürlich ein Schock. Ich wusste nicht, dass ich dazu fähig war. Diese Gewalt und dieser Hass in mir, aber ich war doch ein Opfer, selbst krank. Da war doch alles erlaubt.
Boris erkennt sich selbst nicht mehr. Er ist jetzt ein Mörder. Mehrmals noch wehrt er sich brutal gegen andere. Man fängt ihn, lässt ihn laufen, mal entkommt er sofort. Mehrmals entgeht er knapp dem Tod. Dann wieder sieht er auf Totenbahren dahin und soll beerdigt werden. Zum Beispiel auf einem freien Feld, wo Hundewesen in Spitzenröcken Totenhemden verteilen. Boris erlebt mehrere quälend lange Sterberituale. Seine Mutter singt ihm Totenlieder. Und dann lebt er doch wieder weiter in dieser wahnsinnigen Welt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, eine gewisse Intimität mit dem Tod erlangt zu haben. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt oder nicht. Ich habe da nicht die letzte Wahrheit. Aber diese Erfahrung war für mich etwas ganz anderes, als was ich erwartet hatte. Nicht dieser nüchterne, dunkle Tunnel mit dem Licht am Ende, den viele nach ihren Nahtoderfahrungen beschreiben. Sowas habe ich nicht gesehen. Ich habe einen chaotischen Tunnel gesehen, bizarr vollgestopft mit Leben.
Endlos zieht es sich hin. 100 Jahre ungefähr. Und das ist kein Spruch. Nein, so fühlt es sich an. Wie 100 Jahre. Draußen ist ein Monat vergangen. Die Ärzte haben Caroline gesagt, sie haben es. Es ist das Guillain-Barré-Syndrom, eine seltene Nervenentzündung. Nur 1 bis 2 Menschen von 100.000 bekommen so etwas. Und Boris habe eine besonders schwere, atypische Form. Guillain-Barré trete häufig nach anderen Infektionen auf. Warum und wie genau, wisse man nicht, auch nicht bei Boris. Er bekomme Antikörper, Antibiotika. Letztlich müsse der Körper die Krankheit selbst überwinden. Die Symptomatik sei jetzt stabil, keine Verschlechterung mehr in Sicht. Manche Patienten allerdings erwachen aus dem Koma nie mehr. Aber je jünger der Patient, desto größer die Chance, dass er wieder aufwacht.
Jour après jour.
Ich habe mich jeden Tag hinter die kleinen Aufgaben geklemmt. Ich habe mich geradezu daran geklammert, habe Boris gesalbt, gewaschen, habe das Zimmer aufgeräumt. Ich habe noch nicht mal an den nächsten Tag gedacht. Ich habe von Tag zu Tag gelebt, von Stunde zu Stunde. Funktioniert. Und dann hat er eines Tages sein Kinn bewegt. Nur so einen halben Millimeter. Ich war total unsicher, ob ich das nur geträumt hatte. Einfach, weil ich es so sehr wollte. Aber dann bewegten sich andere Muskeln seines Gesichts. Millimeter für Millimeter. Er kam aus der Lähmung raus.
Aber das alles dauert. Tagelang schwebt Boris noch zwischen Realität und Parallelwelt. Er nimmt im Krankenzimmer einen Mann wahr, der Wache hält. Und er denkt, das ist der Polizist, der mich verhaften wird. Für meinen Mord. Er hat Angst, typisch für diese Krankheit. Die kundigen Ärzte verabreichen ihm vorausschauend Mittel gegen Panikattacken. Denn sprechen kann Boris noch längst nicht. Stumm liegt er da und kann erst nach und nach das Delirium und die echte Welt trennen, erzählt er mir in der Rückschau.
Ich habe früher als Student philosophische Aufsätze schreiben müssen über die Wahrnehmung. Eigentlich habe ich davon gar nichts verstanden damals, was das heißt, etwas wahrzunehmen. Jetzt weiß ich, was das heißt, ein Körper zu sein, der keinerlei Sinnesreize empfängt. Ich hatte das Gefühl, dass man das Hirn nicht einer solchen Qual aussetzen kann, dieses ganze Fantasieuniversum. Es erscheint mir, als hätte mein Hirn sich so verteidigt. Denn ohne Körper, ohne Sinnesreize von außen, hätte es irgendwann den Laden komplett dicht gemacht. Und ich glaube, einige der Halluzinationen wurden doch von außen genährt.
Der Typ, der ihn fotografierte, ein Pfleger im Nachtdienst, der vielleicht einen Pupillencheck mit Taschenlampe machte? Das fantasierte Suspensorium, da wurde Boris womöglich umgebettet. Und die Totenlieder in all den Sterberitualen, da saß seine Mutter am Krankenbett und sang für ihn. Und die vielen Gedanken an Caroline, er hat ihre Nähe gefühlt, glaubt Boris. Man sagt oft, der Mensch existiert nur in der Beziehung zu anderen. Für Boris ist das keine Stammtischweisheit mehr. Aber noch kann er sich kaum bewegen. Er kann nicht sprechen. Boris kommt das, was folgt, noch einmal vor wie 100 Jahre. Er merkt, wie körperlich die Zeit ist. Kannst du dich nicht bewegen, steht die Zeit fast still. Nach Wochen endlich kann er sprechen, will seine Rührung darüber ausdrücken, dass alle an seinem Bett ausgeharrt haben.
Ich wurde von Caroline begleitet, als ich hier so dermaßen auf die Probe gestellt wurde. Sie war oft sehr nah. Es war wie in Dantes Inferno. Ich habe meine Geliebte gesucht. Ihretwegen habe ich überlebt.
Seine ersten Worte galten nicht seinem Innenleben, sondern allen, die um das Bett saßen. Das zeigt seine wundervolle Seite. Ich kenne nicht viele Leute, die so leiden, sich aber nicht beschweren und sich stattdessen den anderen zuwenden.
Boris muss sich allerdings auch auf seinen Körper konzentrieren. Die Reha dauert Monate. Am Ende kann er wieder gehen, aber er hinkt ein bisschen. Auch ein Arm und eine Hand sind bis heute teilweise gelähmt. Im Spiegel erkennt er sich zunächst nicht wieder. Auch auf der Straße gehen ehemalige Bekannte an ihm vorbei. Er ist nun 30 Jahre alt, hat aber keinen fitten Körper mehr. Erst nach und nach erzählt er Caroline von seinen Erlebnissen. Dass er ein Mörder ist, dass er sexuelle Perversionen erlebt hat. Und er schreibt alles wie getrieben auf, 6 lange Jahre. Mehr als 1500 Seiten hackt er in den Computer. Ein weiteres Jahr kürzt er das alles auf 1/3 zusammen, um daraus ein Buch zu machen. Den Rest liest er danach nie mehr.
Niemand um mich herum wusste ja von all dem. Ich war mit diesen Erfahrungen erstmal allein. Und das wiegt manchmal sehr schwer. Man fühlt sich einsam und traurig, wie ein Zombie eines bizarren Universums.
Natürlich war das alles komplett verrückt. Aber irgendwie kann ich nicht sagen, dass mich das alles überraschte. Diese Erlebnisse, das war ganz Boris.
Mais au fond, je peux dire que c'est pas sûr que ça me surprenne plus que ça.
C'est comme si j'avais expérimenté ce qu'on a au tréfonds de nous.
Es war wie eine wild gewordene Psychoanalyse. Die Kräfte des Lebens, des Todes, der Sexualität, der Gewalt, all das kämpft in unserem Innern. Es sind archetypische Kräfte, die unseren Geist grundsätzlich ausmachen. Normalerweise führt unser Leben in Gesellschaft dazu, dass sich all das im Schatten verkriecht.
Les choses qui bouillonnent en nous et que la vie en société nous force à tapir dans l'ombre.
Sein Leben läuft geradezu erstaunlich normal weiter. Er macht bei Le Monde weiter, wechselt dann aber zum Fernsehen als Entwickler von Cross-Media-Formaten. Er heiratet Caroline und die beiden haben heute eine kleine Tochter. Das Buch war in Frankreich ein Bestseller. Als ich die beiden interviewe, ist das Koma 10 Jahre her. Doch Caroline ist auch da, mehrmals den Tränen nah. Boris wirkt manchmal nachdenklich, mal elektrisiert.
Diese 100 Jahre Erfahrung. Wenn ich jetzt vor etwas Angst habe, sage ich mir, mein Gott, eigentlich ist es doch wunderbar, sich mit irgendwelchen unwichtigen Dingen beschäftigen zu können. Manchmal vergesse ich diesen riesigen Erfahrungsschatz absurderweise dann doch. Dann nerven mich Kleinigkeiten oder ich habe vor Firlefanz Angst.
Boris ist nicht religiös oder mystisch, aber
10 Jahre vorher hatte ich ein Manuskript geschrieben, das quasi meine spätere Geschichte erzählte.
Sein erster unveröffentlichter Roman über einen Mann, der draußen Sounds aufnimmt und daraus Geschichten macht. Fast wie Boris, der aus den Geräuschen im Krankenhaus ganze Welten erschuf.
Das öffnet für mich Abgründe von Perplexität. Für mich bestand die Kraft von Romanen immer darin, die Fantasie in die Realität zu tragen. Und das Abenteuer, das ich erlebt habe, handelt genau davon. Diese Fantasiewelt ist immer da. Ich habe das schon immer geglaubt. Es hat mich am Ende auch dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben. Diese Welt liegt nur unterhalb von allem. Ob wir eine Autotür öffnen oder einen Kaffee bezahlen. Sie ist immer da.
Aus der Bahn geworfen. Wir haben die Geschichten von 3 Menschen gehört heute Abend, die plötzlich aus ihrem bisherigen Leben gehauen worden sind, aber wieder zurückgefunden haben. Vielen Dank an Martin Krinner, der uns die Geschichte von Jens erzählt hat, der eine Begegnung mit einer Motorhaube hatte und dem dann ein Stück Schädel entfernt worden ist. Danke an Christian Rex, der Elias Fritz getroffen hat. Seine Diagnose hieß Querschnittslähmung. Mittlerweile spielt der Mann wieder Fußball. Und danke an Pascal Fischer, der uns von Boris Rasson erzählt hat, der nach einer seltenen Krankheit in seinem Körper gefangen war und dessen Hirn ihn durch ein Delirium geschickt hat. Danke auch an Susanne Sitzler online und Norm Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Schönes Wochenende euch. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Also Jens ist ja in seinem normalen Leben ist er Notarzt und er hat mir noch eine unglaublich krasse Geschichte erzählt. Er lag nach dem Unfall da in seinem Blut
und hat einen Schädelbasisbruch und schafft es noch, sich selbst in stabile Seitenlage zu bringen. Das heißt, während er da liegt, nimmt er eine Hand und legt sie unter sein Gesicht und streckt den Kopf so ein bisschen nach oben und bringt das Bein in Stellung, um sich zu stabilisieren. Und da sind alle Notarztinstinkte, die er jahrelang eintrainiert hat, sind dann nochmal wach geworden.
Ich finde, die Geschichte von Elias ist natürlich ein wahres Wunder, aber sie ist vor allen Dingen auch sehr, sehr inspirierend für mich. Ich habe mitgenommen, positiv zu denken, egal was passiert. Ich meine, Elias war in der ausweglosen, scheinbar ausweglosen Situation, querschnittgelähmt zu sein. Und was macht er? Er meditiert noch im Krankenwagen. Wobei, ich muss sagen, Elias hat das auch betont, dass die Meditation und das Yoga ihm geholfen haben. Aber er sagt, verallgemeinern würde er das nicht.
Und so würde ich sagen, dass jeder so seinen eigenen Weg irgendwo finden muss, so der ihn gut tut, was ihn gut tut. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es hilft, so irgendwie nicht zu verzweifeln und Vertrauen in seine inneren Kräfte zu haben.
Also ich war ja zuerst total neidisch auf diese Vision von Boris Razon. Ja, so Orgien, seltsame Wesen. Viele Kollegen wollen ja gerne in fremde Länder reisen und ich denke immer, ja nach innen führt der wunderbare Weg. Aber Boris Razon hat auch echt schlimme Sachen da gesehen. Zum Beispiel wurde da seine Frau vergewaltigt von brutalen Wesen mit riesen Kanonenpenissen. Und als er in der Realität aufwachte, da wog er nur noch 47 Kilo, also bei einer Körpergröße von 1,75 so ungefähr. Und diese Lähmungen und alles, das war ein hoher Preis, wie so ein versehrter Kriegsreporter. Und der Preis wäre mir am Ende zu hoch gewesen.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.